ARD. SWR Kultur. Forum.
Rente gerettet, Koalition beschädigt. Wie geht es weiter? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Bundestag hat über das Rentenpaket entschieden. Die Gruppe der jungen Kritiker in der Union konnte sich erwartungsgemäß nicht durchsetzen. Fast zu einer Fußnote der Debatte wurden dabei die anderen Themen auf der Tagesordnung, etwa die Wiederauflage der Wehrpflicht. Kanzler Merz wollte die Mehrheit mit Goldrand, also die Kanzlermehrheit, und er hat sie bekommen. 318 Stimmen, das sind 2 mehr als nötig. Gereicht hätten deutlich weniger, weil die Partei der Linken sich enthalten hat. Das Ringen um das Rentenpaket hat Politik und Medien Tage und Wochen lang in Atem gehalten. Wir wollen in diesem Forum in SWR Kultur über die Rentenfrage und auch über die Folgen für die Stabilität des Regierungshandelns sprechen. Es diskutieren Christine Dankbar, sie ist Politikchefin der Frankfurter Rundschau, Professor Dr. Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin von der Universität Trier, und Christoph Schwennecke, Journalist und in der Chefredaktion von T-Online. Merz hat hochgepokert und schließlich gewonnen. Das Rentenpaket war ihm sicher, aber die Kanzlermehrheit nicht. Mit 318 Stimmen lag das Ergebnis also rechnerisch weit vor den notwendigen Stimmen, die es gebraucht hätte. Hat Sie das überrascht, Herr Schwennecke?
Naja, also ganz so eindeutig, war das ja nicht das Ergebnis abzusehen. Und dass er selbst sich die Latte, wenn ich das so sagen darf, auf die Kanzlermehrheit gelegt hat, war auch richtig. Denn in der Sache hätte zwar auch eine einfache Mehrheit gereicht durch die Enthaltung der Linken, aber es war politisch schon so festgefahren, dass er hier einfach zeigen musste, dass diese Koalition noch imstande ist, eine eigene Mehrheit zustande zu bringen. Und also 2 mehr als nötig ist jetzt auch eher hauchzart als wirklich satt. Wir haben ja zur Kenntnis genommen, dass 7 auch dagegen gestimmt haben, 2 sich enthalten haben und einer, Herr Kiesewetter, durch Abwesenheit sich der Stimmabgabe entzogen hat. Also das war schon am Ende ziemlich knapp für dieses politische Ziel, die eigene Mehrheit auf die Beine zu stellen.
Erstaunlicherweise hat die Fraktion der Linken der Koalition den Rücken freigehalten. Wir werden über die Linke später noch genauer reden. War das, was sie selber sagt, ja jetzt ein Manöver zugunsten der Rentner, oder war es ein taktisches Spiel, Frau Dankbar?
Ich würde sagen, es war wahrscheinlich schon beides, denn das war ja schon ein kleiner Coup, den da die Linken-Fraktion gelandet hat, weil sie ganz klar machen konnte, wir sind hier auf Seiten der Rentner, wir stimmen nicht gegen dieses Gesetz. Und es gab da ja auch einen kleineren Schlagabtausch mit den Grünen, die unisono oder fast unisono dagegen gestimmt haben. Gleichzeitig aber auch, wir sind nicht auf Seiten von Kanzler Merz. Da hat sich die Linke nochmal sehr gut positionieren können. Insofern war das gut für Sie. Also das war insofern mit Sicherheit beides ein gelungener Schachzug, aber eben auch inhaltlich zu sagen, Sie hatten ja auch im Vorfeld schon immer mal angedeutet, Sie wüssten jetzt nicht genau, wie Sie abstimmen. Also das klang jetzt nicht so, als ob man komplett dagegen gewesen wäre. Das ist natürlich auch Stichwort Haltelinie, da kommen wir bestimmt dann später nochmal drauf, dass Sie dafür gestimmt haben, um zu sagen, dass es den Rentnern in diesem Land auf absehbare Zeit nicht schlechter geht.
Merz hat nicht nur die Zustimmung zum Rentenpaket bekommen, sondern ohne große Probleme auch eine Mehrheit für die schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht. 2 Erfolge an einem Tag. Sehen wir vielleicht in solchen Diskussionsrunden die Dinge zu schwarz? Müssen wir uns heute den Kanzler als einen glücklichen Menschen vorstellen, Frau Rizzi?
Ach, vielleicht versucht er als ein solcher heute Abend in Erscheinung zu treten, weil es sind in der Tat inhaltlich 2 ganz wichtige Gesetzespakete gewesen für ihn. Gleichzeitig kann er da natürlich nicht glücklich und nicht strahlend rausgehen. Dafür waren die Hackeleien, die Debatte in den letzten Tagen geprägt haben, einfach doch zu hart, zu wichtig und zu bedrohlich für die ganze Koalition. Und insofern, nee, er kann sich da nicht auf die Schulter klopfen, sondern es bleibt mit Sicherheit auch bei ihm so ein Gefühl von nochmal davongekommen, aber knapp genug.
Das ist ganz sicher so. Ich muss allerdings zugeben, einen gewissen Respekt habe ich schon davor, dass er erstens mal noch während die Debatte schon lief, offensichtlich einen anderen Termin hatte, den er einfach ziemlich cool wahrgenommen hat, wohl mit europäischen Journalisten im Hintergrund. Ich nehme mal an, dass es darum ging, um den anderen Termin, den er heute noch hat, nämlich mit dem belgischen Regierungschef zu sprechen über die Nutzung des eingefrorenen Russengeldes in Belgien zusammen mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also das ist schon ein ziemlich strammes Pensum, was er sich da für so einen Tag hingelegt hat, von dem er nicht unbedingt wissen konnte, dass er für ihn glimpflich ausgeht.
Ich finde auch, dass er da relativ entspannt wirkt, gerade bei solchen kritischen Situationen. Er saß ja dann auch auf der Regierungsbank und hat auch ein bisschen gegrinst, auch als die Linken gesprochen haben und so. Also insofern finde ich auch, dass er da schon eine gute Kondition beweist. Er hat nicht immer oder sehr häufig nicht das richtige Gespür für den Saal oder für die Leute gegenüber. Da fehlt es ihm doch. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen aufrecht zu erscheinen, dann schafft er das. Aber ich finde trotzdem, obwohl das ja jetzt gut gegangen ist, habe ich schon den Eindruck, dass das noch drei lange Regierungsjahre werden, weil es wird ja immer so sein. Diese 12-Stimmen-Mehrheit, die werden ja nicht weniger und nicht mehr werden. Und das wird immer, wenn es um irgendwas Wichtiges geht, wird es immer in einer Fraktion, diesmal war es die Unionsfraktion, beim nächsten Mal womöglich die SPD, wird es Leute geben, die nachrechnen können und sagen, ja, da muss aber jetzt meine Meinung und auch wenn es eine Minderheitsmeinung ist, auch noch mit in Rechnung gestellt werden. Und ja, da werden wir dann immer wieder bei schwierigen Sachen und es stehen ja schwierige Sachen an, genau diese Diskussion haben. Und das wird schon anstrengend werden für alle Beteiligten, fürchte ich.
Wir haben ja dieses seltsame Phänomen beobachtet, was man manchmal auch in privaten Beziehungen erlebt. Wenn dann plötzlich aus einer Sachfrage eine Beziehungsfrage wird, so geht das auch im Parlament gelegentlich. Wir haben hier eine Fachfrage zur Rente. Man kann expertenhaft darüber reden und dann steht man plötzlich mitten in einer Vertrauensfrage. Hat er in Sachen Vertrauen wieder ein paar Punkte gemacht, ein Stück zurückgewonnen von dem verloren gegangenen Vertrauen der vergangenen Tage?
Das kommt drauf an, bei wem, muss man fragen. Ne?
Also, ja, ich meine jetzt Friedrich Merz, ich denke jetzt auch an den Deutschlandtag ja. Bei der Jungen Union, da hat er sich eine ordentlich kalte Dusche abgeholt.
Ja, aber ich glaube, dass ich glaube nicht, dass er jetzt die junge Gruppe da weiter überzeugt hat. Die sind ja bei ihrer Meinung geblieben. Es war ja auch ein sehr interessantes Bild heute im Bundestag, als sie anstanden, um ihre persönlichen Erklärungen beim Präsidium abzugeben. Das war ja schon mal manifestiert, die Minderheitsmeinung, auch wenn dann ein Teil dazugestimmt hat, um die Kanzlermehrheit zu sichern. Ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel mit Vertrauen zu tun. Das ist einfach eine innerparteiliche Opposition, die er da so hat. Und ich glaube auch, dass das letztlich gar nicht so an Sachfragen ist. Das ist auch eine Machtfrage. Und da muss Merz, glaube ich, schon aufpassen, dass er da die Bälle in der Luft behält.
Zumal es in Deutschland oder in der Bundesrepublik eigentlich immer so war, dass man über die Rente nicht gestritten hat. Und das übrigens möglichst sogar nicht mal zwischen Regierung und Opposition. Jetzt hat hier dieser Streit vor aller Augen und ganz intensiv innerhalb der Koalition, dann vor allem innerhalb der Unionsfraktion stattgefunden. Das ist nicht gut. Das hat Frau Reichenick heute auch thematisiert, dass man mit der Rente spielt man nicht, hat sie gesagt. Die Rente, wenn Sie die anfassen, dann müssen Sie da wirklich so vorsichtig sie anfassen wie ein Fläschchen Zyankali. Das darf Ihnen nicht runterfallen und das dürfen Sie nicht schütteln, weil dann explodiert es. Und dass bei diesem wirklich sensiblen Thema das so eskalieren konnte, da liegen die Fehler einfach auch im Management. Das ist eindeutig schon im Zulauf dieses Gesetzentwurfs ins Parlament sind da Fehler gemacht worden. Und wenn also vor allem dann in Person Kanzleramtsminister Thorsten Frey, der dafür zuständig ist, daraus jetzt nicht Lehren zieht, es sind genug solcher ja fast immer gleichen Abläufe jetzt passiert, drei an der Zahl, das erste Mal schon als Herr Merz zum Kanzler gewählt werden sollte. Auch da missglückte die erste Abstimmung. Dann diese fürchterlich unselige Geschichte mit der Verfassungsrichterin und jetzt das. Also damit muss wirklich Schluss sein. Der Vertrauensvorschuss, wenn es ihn denn je gab, der ist aufgebraucht.
Wobei ich glaube, die Komplexität kommt ja auch daher in diesem Fall, dass es wirklich dreierlei ist. Es handelt sich hier um Machtfragen, es handelt sich um Sachfragen und um Beziehungsfragen. Und es ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt und nachdenkt, es ist wirklich gar nicht so einfach auseinanderzudröseln, wo denn eigentlich was worauf trifft. Also ich glaube tatsächlich, für die junge Gruppe war das an vielen Stellen auch einfach eine Sachfrage. Das haben die ja heute auch nochmal in ihren Statements ganz klar gemacht. Es geht uns wirklich um tiefe Überzeugungen. Es geht hier um fundamentale Fragen der Rentenpolitik und die muss man einmal anpacken, auch unabhängig, wie die Tradition war und so. Also hier gibt es eine ganz klare Position, die den Charakter einer sachlichen Debatte hat. Jetzt wissen wir, dieses Verhältnis zur Jungen Union, des Kanzlers insbesondere, aber auch von Jens Spahn, da kommt auch viel Beziehung mit rein. Und insbesondere im Verhältnis CDU und SPD ist es ganz klar auch ein Machtspiel. Und das, also das jeweils ins Lot zu bekommen mit diesen sehr unterschiedlichen Partnern, das ist auch echt eine Herausforderung.
Und stellt uns die Aufgabe, das ein wenig auseinander zu sortieren. Kompetenzfrage hatten Sie ja auch schon angesprochen, Herr Schwendicke. Also Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, und Jens Spahn, der Unionsfraktionschef, die sollten vielleicht nochmal in Sachen Kompetenz ein bisschen nachlegen. Ich glaube, da müssen wir nicht lange darüber debattieren. Aber ich schaue mir diese Debatte von heute an und wundere mich, dass da so manches etwas anders war. Also einerseits die jungen Abgeordneten, die dann hinten hingegangen sind, um ihre Zettel abzugeben, ihre abweichende Meinung. Und dann war etwas, was man auch selten im Parlament erlebt. Die Opposition hat sich untereinander angegiftet. Die Grünen und die Linken gegeneinander. Sowas hat man selten gesehen. Was war denn da los?
Also wenn ich da mal gleich reingehen darf. Ich hatte den Eindruck, oder ich glaube, dass die Grünen ein bisschen neidisch waren auf diese ja doch ziemlich raffinierte Idee der Linken oder von Frau Reicheneck, dieses Angebot zu machen oder zu sagen, wir werden uns enthalten. Und dass das der Grund letztlich für diese Kritik war, weil es war ja wirklich, ich fand es schon auch ziemlich, das war was für Feinschmecker. Politik ist eben deswegen so faszinierend, weil sie so dialektisch sein kann. Ja, das war ein generös scheinendes Angebot, irgendwie auch staatstragend. Und zugleich war es natürlich maliziös auch, weil es deutlich gemacht hat, lieber Friedrich Merz, wir manifestieren hiermit, deine Mehrheit steht nicht. Damit dieses Gesetz kommt, sagen wir schon mal, wir enthalten uns, dann gibt es eine Mehrheit dafür. Das war natürlich eine Machtdemonstration auch gegenüber der Union. Und auch nochmal ein Hinweis darauf, dass sie sich das mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss vielleicht nochmal im Lichte der neuen Lage überlegen sollten.
Diese sogenannte Brandmauer zwischen Union und Linke wird von der Linken einfach eingerissen. Also das ist ja noch mal gerade abgewendet worden durch die Kanzlermehrheit, oder?
Naja, es wird nicht durch die Linke eingerissen, sondern es ist, wir haben es ja bei der Kanzlerwahl gesehen, da war es einfach furchtbar notwendig, dass sich die Linke da bewegt. Und das haben die ja auch immer völlig zu Recht auch darauf hingewiesen. Und jetzt machen sie es eben von sich aus. Also das ist, ich finde ja auch, dass das ein sehr cooler Move war, muss man sagen. Und dass die Grünen da heute dann, das hat die Linke auch sehr geschickt gemacht, so dass die dann gesagt haben, ihr seid die Kalten, die hier die das Rentenniveau und die Rentner nicht sehen. Das war natürlich auch ein bisschen Rückgabe von Dingen, weil die Grünen natürlich den Linken und das zu Recht dann die Russlandnähe vorwerfen und sagen, dass sie nicht bei der Ukraine die richtige Unterstützung finden und die richtigen Worte finden und immer gegen Militarisierung hetzen. Also das stimmt schon, dass sich da die Opposition uns eins ist. Aber die muss sich ja auch nicht einig sein. Insofern ist das bemerkenswert, aber heute war das ein Punkt für die Linke.
Und noch eine Beobachtung, ein Detail aus der Debatte, was mir aufgefallen ist. Pascal Rettig, also einer aus der jungen Gruppe, der hat dann gesprochen, warf dem Ganzen mangelnde Reformfähigkeit vor, das gefährde die Zukunft unseres Landes. So eine sehr kritische Rede, aber auch gut belegt mit Zahlen und Fakten. Und Jens Spahn hat ihm die ganze Zeit freundlich zu applaudiert. Das scheint ja so zu sein, dass diese Jungen, die dort einfach unbeugsam waren und sind, keineswegs als Querulanten angesehen werden, sondern als durchaus wertvoller Beitrag zum parlamentarischen Geschehen. Auch innerhalb ihrer Partei und jenseits darüber hinaus auch.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Wohlfeil. Was will man denn machen, wenn jetzt Jens Spahn, der weiß ja, dass er gefilmt wird. Und wenn der jetzt ein säuerliches Gesicht zieht, dann heißt es, Herr Rettig führt den Fraktionsvorsitzenden vor, der ja schon so oft vorgeführt wurde. Also es geht ja im Grunde gar nicht anders. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen anders. Ich wundere mich ein bisschen, dass die junge Gruppe, die wird ja durch die Bank gehypt, wie toll die das machen. Und die sind schon schlau, weil sie das sagen. Immer vortragen, aber ich finde erstens, dass sie überhaupt nicht recht haben und zweitens ist das, gerade was die Haltelinie betrifft, und zweitens ist das auch ein ganz klares Machtspiel und es richtet sich wahrscheinlich gar nicht so sehr gegen Jens Spahn, sondern auch gegen Friedrich Merz. Da sitzen ihm einfach ein paar Junge im Nacken und wenn irgendwann mal Merz es dann doch nicht mehr schafft, die Regierungsmehrheit zusammen zu bekommen, dann sitzen da auch welche schon in den Startlöchern für höhere Aufgaben. Also ich glaube nicht, dass man das so sachlich generös sehen muss, wie toll die da agieren. Also die wissen auch schon, dass sie beispielsweise jetzt ihre persönliche Bekanntheit gesteigert haben. Also die haben schon viele Vorteile dadurch jetzt auch.
Also in der Sache sie setzen auch einiges aufs Spiel. Ne? Also wir haben ja schon gehört, Spahn hat ihnen hinter den Kulissen teilweise auch gedroht. Da geht es auch um Listenplätze. Also gerade mit dem Blick nach vorne ist es ja immer so eine Abwägung, selbst wenn man hier karrieristisch agiert, inwiefern macht man sich mit den aktuellen Eliten gemein und inwiefern versucht man sie zu provozieren und sich schon mal von ihnen abzugrenzen in der Erwartung, dass auch deren Stündlein irgendwann schlagen wird. Also insofern, es ist schon zweierlei und vor dem Hintergrund finde ich es doch bemerkenswert, wie zumindest Teile der jungen Gruppe wirklich auch gesagt haben, nein, wir erkennen hier Farbe und wir bleiben hier hart und wir machen hier einen Standpunkt und wir machen hier vor allem auch diese Diskrepanz jung gegen alt, die ganz oft in der Politik ja eine Rolle spielt, die aber oft dann so ein bisschen so eingehegt wird. Wir halten das tatsächlich mal durch und machen hier ein starkes Argument draus. Also ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit.
So, und jetzt wird es endlich auch mal ein bisschen kontrovers unter uns dreien hier. Frau Dankbar, glaube ich, sagte, dass die Jungen in der Sache nicht recht hätten. Sie haben in meiner Ansicht nach komplett recht. Eine Haltelinie oder ein Rentenniveau über so lange Zeit so festzuschreiben, ist nicht klug und eigentlich auch nicht machbar. Ist übrigens interessant, also hat man eigentlich nie, dass alle Rentenexperten, alle Ökonomen, alle Wirtschaftsweisen genau dieser Ansicht waren. Die haben ja sogar ein gemeinsames Papier unterschrieben. Ich glaube, es waren 31, die da unterzeichnet haben. Sonst haben sie 7 von denen und 9 Meinungen. In dem Fall nicht. In der Sache haben die Jungen meines Erachtens komplett recht. Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass hier jetzt noch Geschenke mit verpackt wurden, wie die Ausweitung der Mütterrente, so ein bisschen das goldene Kalb, um das die CSU da seit Jahr und Tag tanzt und das jetzt endlich umgesetzt haben wollte. Also in der Sache gebe ich den Jungen recht und trotzdem kann es eben politisch völlig falsch sein, so hoch in den Baum zu steigen, wie sie gestiegen sind. So ist eben Politik. Und da dann nicht rechtzeitig schon gesehen zu haben, okay, wir sehen die Sache so, aber hier geht es um eine Koalition, die geht mit Kompromissen einher. Die SPD ist ja auch noch da, die hat ja im Grunde diesen giftigen Knochen da rübergeworfen in die Unionsfraktion. Und dann müssen wir da halt irgendwie mitmachen. Ich glaube, dass das auch was zu tun hat mit der allgemeinen Vereinzelung in unserer Gesellschaft, dass diese Vereinzelung auch über Social Media und so weiter, dass die auch im Parlament zu wirken beginnt, also dass die Fähigkeit zur Einigkeit einfach abnimmt und man die eigene Meinung absoluter setzt als früher.
Das stimmt, aber ich glaube, was jetzt zum Beispiel die Haltelinie betrifft und was die junge Gruppe betrifft, dass sie sich gerade da festgebissen haben, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht eine Diskrepanz oder ein Gegeneinander von jung und alt. Weil wenn man sich die Haltelinie anschaut, was die besagt das Rentenniveau und das gilt für den Durchschnittsrentner. Und wenn wir hier von Durchschnittsrentner reden, reden wir von einem Rentner mit sehr wenig Geld. Und wenn Durchschnittsrentner der Haltelinie, also wir sind jetzt bei 48%. Wenn man dann sagt, ja, das kann man sich dann irgendwann nicht mehr leisten oder so,
ja, aber das können wir nicht feststellen. Das ist doch der Punkt. Das ist doch die Wahrheit. Wir schießen jetzt schon, entschuldigen Sie, aber wir schießen doch jetzt schon 120 Milliarden im Jahr an Steuergeld in ein Umlagesystem, das überhaupt nicht dafür gedacht war,
von Steuergeld zu unterstützen. Aber das liegt daran, dass wir die ganzen...
Moment, das ist ein Viertel bis ein Drittel des gesamten Steueraufkommens. Und wenn das so kommt wie geplant, dann wird es immer noch mehr werden. Frau Grimm hat doch recht, Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise, die sagt, 2029 werden wir unser Geld nur noch für das Rentensystem, Verteidigung und die Pflege ausgeben. Es wird nichts mehr übrig bleiben. Deswegen machen die Jungen für meine Begriffe da schon auf ein Riesenproblem aufmerksam.
Aber jetzt Frau Dankbar.
Danke. Nein, es ist aber, ich bestreite, es ist nicht unbestritten, dass ein Drittel davon, also was Sie sagen mit dem Steuergeld, dass es in dieses Rentensystem läuft. Das liegt aber nicht daran, dass das Rentensystem und das Umlagesystem nicht funktioniert, sondern das liegt daran, dass über die Rente und den Staatszuschuss ganz viele von diesen wunderbaren Wahlgeschenken finanziert werden, wie diese Mütterrente. Das sind Dinge, die werden über die Rente mitfinanziert, die aber für die niemals jemand Beiträge bezahlt hat. Das heißt also, dass...
Aber selbst wenn Sie die rausrechnen würden, würde es doch nicht reichen. Der Zuschuss müsste immer größer werden, Frau Dankbar.
Das ist mittlerweile jetzt schon ein Drittel. Guck mal uns die Ostrenten an. Jetzt greife ich hier einfach mal ein.
Weil das wird jetzt echt schwer, wenn wir versuchen, selber diese Rentendebatte nachzuverfolgen.
Ja,
und gerade im Radio mit all den Zahlen und Fakten und Charts oder sowas, da scheitern wir einfach nur an der Komplexität der Geschichte. Deshalb breche ich das gerade mal ab und frage Frau Rizzi etwas ganz, ganz anderes. Nämlich, wir haben uns ja angewöhnt, sozusagen in politischen Fragen immer zu unterscheiden zwischen Gewinnern und Verlierern. Und wir denken da normalerweise an die politischen Akteure. Aber wenn wir jetzt mal an die Rentner denken, was haben die eigentlich von der heutigen Debatte gehört? Die zu den Gewinnern? Viele sagten ja, gerade auch die Linke, wir setzen uns für die Rentner jetzt ein. Oder eher nicht? Was denken Sie?
Ja, an vielen Stellen, in vieler Hinsicht, vor allem diejenigen, die heute schon Rentnerinnen sind oder es in absehbarer Zeit werden, für die war das tatsächlich ein guter Tag. Man könnte sich hier, das haben wir gerade in der Debatte schon so ein bisschen angerissen bekommen, wenn man sieht, welche Belastung die Rente darstellt für die zukünftigen Haushalte, dann schwebt ja schon lange über uns die Frage, wie lange können wir das leisten? Und jetzt ist sozusagen mal wieder eine Entscheidung getroffen, die sagt, na vorerst, machen wir hier keine radikalen Einschnitte. Im Gegenteil, vorerst versuchen wir tatsächlich insbesondere diejenigen, die auch keine üppigen Renten haben, noch weiter zu stützen. Wir halten die Anbindung an die Entwicklung der Löhne aufrecht. Wir geben den Müttern, wir wissen, dass wir ein großes Problem mit Altersarmut vor allem von Frauen haben, wir geben den Müttern noch ein bisschen etwas drauf und sowas. Also da sind schon sehr viele positive Aspekte für die aktuellen Rentnerinnen und Rentner dabei. Und insofern würde ich sagen, doch das Gros der aktuell jüngeren Rentnerin, das profitiert da schon von diesem Tag.
Aber dieser untergeschobene Vorwurf, dass sich da die Alten auf Kosten der Jungen bereichern, das mag so jetzt im System sich so abbilden, aber ist das wirklich so?
Nein, das ist natürlich nicht so. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Mütterrente sieht, die Mütterrente ist, ich finde, dass man Müttern natürlich, ich bin selber eine, genug Respekt zollen sollte, aber die Mütterrente, die kommt genau da nicht an, wo sie ankommen müsste. Mit der Grundsicherung wird das verrechnet. Das ist nichts, was sozusagen der Altersarmut Vorschub leistet und irgendwie abbaut. Also insofern ist es ein Wahlgeschenk für den Mittelstand, das Markus Söder einfach mit durchgedrückt hat. Und ich finde, da muss ich die junge Gruppe schon mal vorhalten lassen, warum sie dem Markus Söder das nicht so vorwirft, dem Friedrich Merz aber, der dann auch mal auf dem Deutschlandtag, wie ich finde, völlig zu Recht sagt, wir können uns bei dem Rentenniveau keinen Unterbietungswettbewerb leisten. Warum sie dem Bundeskanzler so kritisieren? Denn man muss schon mal sagen, die Rente, das ist ja auch was, die künftigen Rentner, das sind ja nicht Leute, die irgendwie sagen, oh, wir waren jetzt irgendwie in der Hängematte und jetzt zahlt uns mal die Rente. Die haben ja Beiträge gezahlt über Jahrzehnte. Das ist ja jetzt keine Sozialleistung, die Rente. Das ist eine Versicherung. Und wenn ich da eingezahlt habe, dann möchte ich das...
Es ist keine Versicherung, es ist eine Form von Umlage. Das ist leider der falsche Ansatz. Es ist keine Versicherung, sondern eine Umlage. Es heißt zwar Versicherung, aber das ist ein Etikettenschwindel. Es wird umgelegt unmittelbar von den jetzt Einzahlenden auf die jetzt Rentenbezieher. Und das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Die eigentliche Bombe kommt ja noch. Die spricht gerade. Ich bin nämlich einer dieser Boomer, die dann in Rente gehen, wenn es richtig eng wird. Und deswegen wiederhole ich nochmal, es muss jenseits dieses kleinen Paketchens, das ist eher ein Päckchen, wirklich nochmal grundlegend an dieses Rententhema rangegangen wären. Und da hat Herr Winkel, das hat er heute, glaube ich, im Parlament auch gesagt.
Oder Johannes danach, Winkel von der Johannes Jungen Winkel, Union.
Der Chef der Jungen Union. Man geht jetzt eigentlich in eine Richtung, in ein Stück weit auch in die falsche Richtung. Wir haben die Punkte benannt, mit Mütterrente beispielsweise, Aktivrente, könnten wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, das sehe ich eher positiv. Aber und muss dann eigentlich den ganz großen Brocken anpacken. Und wenn man sich jetzt schon so an diesem Päckchen verhakt, dann, sagen wir mal so, bin ich gespannt, ob man sich zu dieser großen, beherzten Reform aufraffen kann.
Eine ganz naive Frage an dieser Stelle. Warum eigentlich jetzt das Päckchen und warum kommt die große Reform jetzt erst so peu à peu? Die Kommission, die das ausbaldowern soll, die wird jetzt noch in diesem Monat wahrscheinlich eingesetzt und hat dann auch relativ wenig Zeit, was zu entwickeln. Warum tut sich das Parlament das an, jetzt etwas zu beschließen, was es möglicherweise dann wieder einkassieren muss, weil man klüger geworden ist?
Ja. Ja, nicht zuletzt sind wir ja im Herbst der Reformen. Ne? Also es ist schon ganz wichtig, auch mit Blick auf den Koalitionsvertrag, und das meine ich jetzt überhaupt nicht spöttisch, sondern tatsächlich auch anerkennend, es ist schon wichtig, wenn man einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat, dass man den abarbeitet, Punkt für Punkt, peu à peu, und dass das auch nicht zu lange dauert. Und vor diesem Hintergrund im Koalitionsvertrag waren sehr konkrete, wir haben es ja schon angesprochen, sehr konkrete Punkte zur Rente und Rentenentwicklung angesprochen, und das wird jetzt in diesem Paketchen, wenn wir es so nennen wollen, abgearbeitet. Und das ist grundsätzlich natürlich schon eine richtige Vorgehensweise. Wenn man immer die ganz großen Themen erst dann anpackt, wenn sie lösbar sind, wenn alle Meinungen dazu gehört sind, wenn alles abgearbeitet ist, dann verschiebt sich das sehr spät in die Legislatur. Und das wäre auch nicht nur günstig.
Zumal vielleicht machen wir es mal so und glauben den Politikern, dass das, was sie sagen, auch wirklich wahrhaftig so gemeint ist. Und damit meine ich die Aktivrente. Da war jetzt einfach Eile geboten, denn sonst kann diese Möglichkeit, steuerfrei auch in der Rente noch dazu zu verdienen, bis 2000 Euro, eben nicht in Kraft treten.
Nur für die Angestellten.
Ja, nur für die Angestellten, aber immerhin. Und natürlich verspricht sich, ich glaube zu Recht, die Koalition davon einen gewissen Impuls für die Wirtschaft und die Konjunktur. Und damit steht und fällt am Ende alles. Damit steht und fällt am Ende ja auch das ganz große Rententhema. Deswegen war der Zeitdruck so groß. Es war im Grunde eine Mischung aus Wahlgeschenken und eben dieser Idee, die zum 1.1. dann in die Praxis umgesetzt sein sollte.
Ja, das sehe ich auch so. Ich würde allerdings ein bisschen vor Optimismus warnen, dass wir jetzt irgendwie ein großes Rentenpaket bekommen, auch wenn wir in diesem Monat vielleicht noch eine Kommission bekommen. Aber wenn ich das sehe, dass dieser Entschließungsantrag, das war ja das Kompromisspapier, mit dem die junge Gruppe auch gelockt werden sollte, dann doch dem Gesetzesvorhaben zuzustimmen. Also ein Entschließungsantrag, in dem viele Dinge stehen, die man für die Rente und die man als Prüfaufträge an die Rentenkommission gibt. Das ist ja gleich wieder abgeräumt worden, weil jetzt der Mittelstand, also der Parlamentskreis Mittelstand, das auf einmal nicht mehr gut fand, dass vielleicht doch auf Kapitalerträge, wie auch immer, Sozialversicherungsabgaben oder Rentenversicherungsabgaben lasten. Darüber will man noch nicht mal diskutieren, und deswegen ist dieser Entschließungsantrag nicht mit zur Abstimmung gekommen. Also da würde ich mal sagen, da formieren sich schon wieder einige beharrende Kräfte, und das sind nicht nur bei der SPD, sondern eben auch bei der Union, weswegen ich da jetzt nicht als große Erwartungen hege in eine große Rentenreform, von der ich auch finde, dass es sie braucht. Aber man muss sich das dann halt mal genau anschauen, und man muss dann auch sehen, ob man auch zukünftigen Rentnern, die auch vielleicht nicht so gut verdient haben, wie die Abgeordneten verdienen, ob man denen nicht auch eine Sicherheit geben muss, dass ihre Rente und auch ein Auskommen im Alter gesichert ist. Und deswegen kritisiere ich das so, dass an dieser Haltelinie rumkritisiert wird oder eben ausschließlich kritisiert wird, weil da auch eine Frage von Vertrauen und Gerechtigkeitsempfinden mit tangiert ist.
Rente gerettet, Koalition beschädigt. Wie geht es weiter? Das ist das Thema hier im Forum. in SWR Kultur und es diskutieren dazu Christine Dankbar, sie ist die Politikchefin der Frankfurter Rundschau, Professor Dr. Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier und Christoph Schwennige, Journalist in der Chefredaktion von T-Online. Es sind ungewöhnliche Zeiten, die Jungen rebellieren gegen die Alten, aber nur in der Union, in den anderen Parteien passt gerade kein Blatt Papier zwischen Jung und Alt. Die Linke unterstützt die Konservativen, obwohl CDU und CSU zwischen den beiden Lagern eine Brandmauer errichtet haben. Die Stimme der Grünen scheint im Konflikt um die Rente plötzlich ihre moralsetzende Kraft eingebüßt zu haben. Und die SPD scheint heute mit den Linken weniger verbunden zu sein als mit ihrem Koalitionspartner der Union. Nur bei der AfD ist alles wie gewohnt. Sie bleibt außen vor. In dieser außergewöhnlichen Konstellation, in meinen Worten, ja, wird ein Rentengesetz verabschiedet, dessen Befürworter nicht wissen, wie es dauerhaft finanziert werden kann und dessen Kritiker denken, dass es nicht finanziert werden kann. Das ist jetzt so in meinen Worten mal schnell die Zusammenfassung. Was bekommt eigentlich die Linke dafür, dass sie gewissermaßen Union und SPD eine Mehrheit schenken wollte?
Da müssen wir wahrscheinlich die nächsten Wählerumfragen abwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie davon profitieren, weil sie einfach gezeigt haben, wir sind hier ein entscheidender Player auf dem Feld. Wir haben es ja in dem Fall, glaube ich, sogar einhellig so festgestellt, dass sie die entscheidende Oppositionspartei war, die sich jetzt hier in Szene gesetzt hat. Und das wird auf jeden Fall, wäre meine Vermutung, auf jeden Fall nicht schaden, was die Umfragen anlangt.
Ja, das sehe ich auch so. Die gewinnen öffentliche Sichtbarkeit, das ist für sich schon wichtig, auch für den eigenen Standpunkt, weil sie ja gesagt haben, zustimmen können wir nicht, dagegen stimmen wollen wir aber auch nicht und dann damit verbinden konnten, was sie wollen, nämlich zum Beispiel eine Erhöhung des Rentenniveaus. Also auch die eigenen Punkte werden sichtbar gemacht, das ist für eine Oppositionspartei ganz wichtig. Und wir hatten ja vorhin schon die Brandmauer angesprochen. Ich glaube schon, dass es die Hoffnung der Linken ist, dass sie peu à peu, also die Brandmauer einreißen können sie nicht, aber sie versuchen eine Art Tür hinein zu zimmern und immer wieder aufzuzeigen, liebe CDU, es gibt Situationen, da müsst ihr mit uns zusammenarbeiten und da könnt ihr auch mit uns zusammenarbeiten und da lohnt es sich, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist schon die Perspektive, die der Linke auch mittelfristig ganz wichtig ist, weil das ist letztendlich doch der einzige Weg zur Macht, den sie aktuell zu haben scheinen.
Zumal, wenn es heute so gewesen wäre, dass Merz und seine Koalition doch darauf angewiesen gewesen wäre, dass sich die Linke enthält, dann wäre das schon eine Art Minderheitsregierung gewesen. Und auch das haben sie heute eben hier schon mal wetterleuchten lassen. Also das hat meinen Respekt, muss ich sagen, wie Frau Reicheneck und die Linken-Fraktion da ihre Oppositionsrolle gespielt hat.
Frau Dankbar, sehen Sie es ja, auch so, das Wetterleuchten der Linken?
Hatte ich vorhin auch schon. Die haben es natürlich auch einfacher. Die haben ja ihren Markenkern auch so ein bisschen genauer definiert. Das ist das Soziale, das ist das Wohnen, das ist das in den Metropolen nicht mehr, dass man da nicht mehr sein Auskommen hat. Das ist für die völlig klar, wo sie stehen und für wen sie agieren. Und das macht es ihnen natürlich auch ein bisschen einfacher, dann auch das so zu formulieren. Und da haben die natürlich, was ihr jetzt gerade im Vergleich zum Grünen in der Opposition betrifft, ganz klar die Nase vorne. Und das haben die ausgespielt. Und ich denke mir auch, dass sie also auf dem Weg zur Macht, ich glaube, dass die jetzt erstmal versuchen, eine möglichst bedeutsame Opposition hier im Bundestag oder auf der Bundesebene zu sein. Das ist schon mal viel wert für die eigene Stabilisierung der Partei. Ich meine, die waren ja auch, das ist ja noch gar nicht so lange her, da waren die für tot erklärt worden und haben jetzt sozusagen feiern ihre Wiederauferstehung, die auch nicht so konfliktfrei und nicht so einfach und reibungslos abläuft, wie das hier nach außen mit der Fraktion jetzt den Anschein hat. Deswegen denke ich mir, für die ist es ein weiterer Punkt, ein weiterer guter Punkt auf dem Weg zur Konsolidierung, inhaltlich und dann letztlich auch organisatorisch.
Schauen wir uns nochmal die SPD an. Die SPD hat einen Gesprächskanal sowohl zur Union als zur Linken. Die CDU hat nur einen zur SPD. Das sieht doch so aus, als könne die SPD ihr politisches Gewicht mit Rückgriff auf die Linken irgendwie hebeln? Oder ist das jetzt nur eine böswillige Spekulation?
Die würde dann aufgehen, wenn die SPD nicht bei 14-15% stünde. Also die eigene Basis, der eigene Sockel ist einfach zu klein, um daraus wirklich was machen zu können. Also ich weiß auch nicht, ob die letzten Tage dazu angetan waren, Stichwort Bärbel Baas, den Sockel größer zu machen. Ja, Sie hätten recht, wenn Sie bei 25 stünden, aber Sie haben mit der These nicht recht, in meinen Augen, weil Sie eben bei 15% stehen.
Was meinen Sie denn mit Stichwort Bärbel Baas?
Naja, also Frau Baas hat bei den Arbeitgebern in meinen Augen, wenn Sie erlauben, wirklich blühenden Unsinn erzählt, weil sie gesagt hat, wenn wir das so festschreiben, dann kostet das ja keine Rentenbeiträge, was stimmt, sondern nur Steuergeld, was aber natürlich für jeden, der irgendwie ein bisschen rechnen kann, Jacke wie Hose ist. Und dann sind manche der Zuhörer da in Lachen ausgebrochen. Das hat sie dann, wobei ich sagen würde, also Lachen war noch die mildeste Form der Meinungsäußerung zu diesem Satz von Frau Baas. Und dann geht sie zu den Jusos und sagt, hurra, wir wissen jetzt, wo der Feind steht. Der Feind sind die Arbeitgeber, die deswegen Arbeitgeber heißen, weil sie Arbeit geben, also Arbeitsplätze schaffen. Und ich glaube, mit diesem ganzen Vorgehen hat sie sich und der SPD ganz sicher keinen Gefallen getan.
Aber wenn ich da mal nachhaken darf.
Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass ich das völlig anders sehe.
Nein, ich habe extra die Vorlage. Ich habe extra die Vorlage gegeben.
Darf vielleicht noch kurz ein paar ergänzende Fakten einstreuen. Sie hat ja auch mal das Wort Bullshit in Richtung Merz geäußert. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Merz wiederum auch mal so seine Ausfälle hat, wenn er vom Stadtbild redet oder von der brasilianischen Stadt Belém. Ist es vielleicht nicht nur ein Manko an Klugheit und Höflichkeit?
Naja, ein Manko an Höflichkeit würde ich bei den Arbeitgebern schon sehr schnell feststellen, weil das finde ich schon eine Unverschämtheit.
Ich meinte jetzt eigentlich Baas und Merz, aber gut.
Ja, weiter. Ja, aber ich meinte das jetzt so. Also ich meine dann einfach so auszulachen, das ist schon, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch nun gelinde gesagt auch ein bisschen irritiert reagiert. Und sie hat ja auch nicht gesagt, das sind jetzt hier unsere Feinde und die müssen wir bekämpfen. Sie hat bei den Uses gesagt, da seht ihr, gegen was wir kämpfen. Und da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen genauer hören. Ich glaube nicht, dass sie jetzt komplett zum Klassenkampf aufgerufen hat, sondern dass sie einfach klare Kante gezeigt hat. Und wenn man den Kanzler hört, der Beifall bekommt, wenn er gegen die linken Spinner oder so agiert, dann muss man da einfach auch ein bisschen was abziehen, wenn man sieht, das sind die jeweiligen Vorsitzenden ihrer Partei. Also da würde ich jetzt sagen, da muss man nicht bei jedem sozusagen auf die Goldwaage legen, was sie sagen. Und vor allen Dingen, wenn man die Vorgeschichte sieht, ich fand es ehrlich gesagt ziemlich unangenehm, diese Situation, wo sie das sagte. Und sie hat das blöd formuliert, aber sie hat ja nicht ganz Unrecht. Es ist ja schon klar, oh, linke Tasche, rechte Tasche, alles gleich und wir werden hier abgezockt. So kann man das von den Arbeitgebern natürlich sehen. Aber es hat schon was damit zu tun, ob das jetzt steuerfinanziert ist oder ob das beitragsfinanziert ist. Das ist schon ein Unterschied. Darauf hat sie hingewiesen, dafür ist sie ausgelacht worden. Naja, kann man natürlich, jeder reagiert, wie es sein Niveau ist. Ne?
Frage an die Politikwissenschaftlerin, Frau Witzi, ist guter Stil, schlechter Stil eine Kategorie des Politischen?
Ja, natürlich ist das auch eine Kategorie des Politischen, weil das Politische wird ja immer beobachtet. Und da gibt es auch eine Art B-Note oder eine Stilnote, die wird ja vielleicht sogar immer wichtiger. Wenn man sagt, die A-Note ist eigentlich die, sagen wir, der Qualität der inhaltlichen Positionierung und des Angebots, das an die Wählerschaft gemacht wird. Und die B-Note ist die Art und Weise, wie man es präsentiert. Beides ist in der Politik sehr wichtig. Aber wenn wir jetzt diese Beobachtung über Bärbel Baas bei den Arbeitgebern und bei den Jusos noch mal ein bisschen anbinden an die Anfangsfrage, wie ist denn das Verhältnis von der SPD zur Linken, dann finde ich das auch aufschlussreich, weil natürlich ist da einerseits eine Möglichkeit zur Kooperation und um an einem Strang zu ziehen. Andererseits sieht man hier auch einen ganz klaren Wettbewerb darum, wer denn gerade in dieser öffentlichen Wahrnehmung denn eigentlich für das soziale Gewissen steht. Und in dieser Hinsicht stehen die SPD und die Linken auch zunehmend in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Und das hat die SPD vielleicht im Bundestagswahlkampf auch noch ein bisschen unterschätzt, weil ja alle dachten, die Linke, die fliegt sowieso aus dem Bundestag raus, die sind so gut wie tot, die nehmen wir gar nicht mehr richtig ernst. Und irgendwie erwartet die SPD ja immer noch, dass diese Rolle mit, wir sind die Anwälte der kleinen Leute, wir sind das soziale Gewissen der Gesellschaft, dass sie da irgendwie einen natürlichen Anspruch drauf haben und dass das schon irgendwann wieder erkannt wird, dass sie da die Richtigen sind. Und ich glaube, ganz wichtig für die SPD und ihre zukünftigen Erfolgsaussichten ist, dass sie begreift, nee, so selbstverständlich ist ist das überhaupt nicht mehr heute. So selbstredend ist da eure Position nicht, sondern ihr müsst das immer und immer wieder erklären und deutlich machen in der Öffentlichkeit. Und vielleicht ist das wiederum auch ein bisschen eine Begründung dafür, weswegen die Arbeitsministerin hier so scharf wird.
Ich schaue gerade mal auf die Uhr und sehe, dass wir jetzt ungefähr noch 5 Minuten haben. Das ist jede Menge Zeit, um noch vieles zu sagen, aber Sie sollen nur kurz gewarnt sein. Das Vertrauen in die Regierung, sagen die Umfragen, das ist zurzeit sensationell niedrig. Die Erwartungen an die Rentenpolitik, die sind beschädigt. Die Leute sind misstrauisch, wählen auch dann wieder diese Protestpartei AfD. Und innerhalb der Koalition und den Parteien, Koalition, Opposition, streitet man sich. Vertrauen wird verspielt. Es bauen sich Animositäten auf. Wir haben darüber jetzt ausgiebig gesprochen. Wie kann man das alles wieder heilen?
Ja, das ist schon heilbar,
Herr Ihm.
Weitermachen. Ja, und ich war kürzlich in einer anderen Diskussionsrunde im Fernsehen. Da hat eine Mitdiskutantin mich wirklich nachdenklich gemacht, weil sie gesagt hat, also es gab auch früher schon Koalitionskrisen. Und da hat sie mich wirklich getriggert, oder es hat mich getriggert, weil ich in Bonn als Korrespondent angefangen habe und auch Rot-Grün beim Start zuschauen durfte und zuschauen konnte. Und es war pures Chaos. Ein halbes Jahr lang, 6, 7 Monate pures Chaos. Bis dann Oskar Lafontaine quasi mit einem Satz von Gerhard Schröder aus dem Kabinett vertrieben wurde und die Flucht ins Saarland angetreten hatte. Wenn man sich das alles nochmal in Erinnerung ruft, es waren natürlich andere Zeiten, auch medial andere Zeiten. Der Druck war lange nicht so hoch. Und insofern bleibe ich da Optimist. Nicht nur, weil es wirklich keine andere Möglichkeit im Augenblick gibt als diese Koalition, dass sie vielleicht jetzt aus dieser Fastpleite bei diesem Rentenpäckchen endlich die richtigen Schlüsse ziehen. Es bleibt schwierig, weil die Merz-CDU natürlich eine ganz andere CDU ist als die Merkel-CDU. Es ist wesentlich konservativer. Und die SPD in den letzten Jahren, jetzt gar nicht so sehr unter Lars Klingbeil, sondern vorher immer weiter nach links gegangen ist. Und dadurch ist der Graben zwischen den beiden Parteien, die jetzt dazu verdammt sind, eine Koalition zu bilden, in Wahrheit größer geworden. Was mich optimistisch stimmt, ist, dass die handelnden Personen an der Spitze, also Lars Klingbeil und Friedrich Merz, erkennbar gut miteinander auskommen und sogar irgendwie Markus Söder damit eingebunden werden kann. Aber es wird weiter schwierig bleiben. Vielleicht haben Sie aber den Schuss jetzt wirklich endlich gehört.
Ja, das haben wir schon ein paar Mal gedacht. Ne? Ja. Aber es ist ja bisher, es ist ja auch noch gut gegangen, sagen wir es mal so. Es wurde letztlich ein Kanzler gewählt. Das Bundesverfassungsgericht ist auch wieder komplett. Und das Rentengesetz ist jetzt durch. Mhm. Also das kann man natürlich auch positiv finden.
Und der Wehrdienst ist auch da. Das war ja auch
ja, genau. Lüge, also es sagen. Ist ja. Schon, ja. Also ich sehe es auch nicht so dramatisch. Es sind halt ein paar Faktoren einfach unbestritten. Das ist die sehr magere von 12 Stimmen, die sehr kleine Mehrheit, die diese Koalition hat, die schwachen Führungen jeweils in den Parteien aus unterschiedlichen Gründen, das ist natürlich auch nicht so einfach und letztlich kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn wir beispielsweise mal an die Sozialstaatsreform gehen, dass da womöglich SPD und CDU sich sogar wieder ein bisschen besser zusammenfinden und gerade bei was im Gesundheitswesen betrifft, da vielleicht auch ein bisschen Bürokratieabbau leisten können. Dann haben sie es aber gemeinsam wieder mit sehr starken Lobbygruppen zu tun. Also ich glaube, das Regieren wird nicht einfacher werden. Aber letztlich ist wahrscheinlich auch, wenn man dran denkt, man ist wieder knapp gesprungen, aber man ist trotzdem über die Hürde gekommen. Vielleicht macht es die Beteiligten ja auch insofern sicherer, dass dann die nächsten Abstimmungen dann doch nicht mehr so holprig werden. Ich denke, man muss sich das einfach angucken.
Und vielleicht sollte man auch noch ein einigendes Band hinzufügen, das wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Natürlich wird diese Koalition auch gestärkt von der gemeinsamen Sorge um den Erfolg oder den potenziellen Erfolg der AfD bei einer Neuwahl. Also alle können sich ausrechnen, was es bedeuten würde, wenn man jetzt schon wieder in einen Wahlkampf gehen müsste. Und das schweißt natürlich absolut zusammen. Und insofern, ich würde auch damit rechnen, dass diese Art von Konflikt immer und immer wieder aufkommt, aber auch die Hürde immer und immer wieder genommen werden kann. Insofern ist das vielleicht einfach sozusagen das Charakteristikum dieser Regierung.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Und jeder ganz kurz mit einer Antwort. Die Kommission, die jetzt eingesetzt wird, welche Hoffnungen setzen Sie auf sie? Große, kleine, mittlere? Herr Schwennicke.
Es müssen große Hoffnungen sein, denn es muss etwas Großes dabei herauskommen. Die Wahrscheinlichkeit, Frau Ritzi, glaube ich, hat es gesagt, ist nicht sehr hoch. Aber ich habe es vorhin gesagt, ich bin Optimist, also hoch.
Frau Ritzi, hoch, mittel?
Ich bin auch Optimistin, okay. Schließe mich an Schmetterlinge an.
Frau Dankbar, dann
große sind Sie Hoffnung, nicht, mittlere Erwartungen.
Nein, ich hab mittlere Hoffnungen und ich denke mir, aber ich meine, wenn man nicht den großen Wurf schafft, dann macht man vielleicht wenigstens einen kleinen Schritt und das ist ja dann besser als keiner, aber ich rechne jetzt ehrlich gesagt nicht mit einem großen
okay.
Wurf bei dieser Rentenkommission.
Und damit endet unsere Zeit mit dieser kleinen Wette. Vielen Dank für diese Diskussion, Christine Dankbar und Christoph Schwendicke, die Journalisten und Politikwissenschaftlerin Claudia Ritzi, hier im Forum in SWR Kultur zum Thema Rette gerentet, Koalition beschädigt, wie geht es weiter? Am Mikrofon war Thomas Ihm.